Wir alle sind emotionale Wesen. Einige mehr, andere weniger. Aber wir alle haben Emotionen. Und manchmal bringen sie uns echt zum Verzweifeln. Besonders dann, wenn andere nicht so fühlen wie wir. Und so werden Fragen gestellt wie: Musst du eigentlich immer so emotional sein? Oder umgekehrt: Hast du denn überhaupt keine Emotionen? Und die Antworten sind ja und nein. Diejenigen, die ihr Herz auf der Zunge tragen, müssen so emotional sein. Das ist die Art, wie sie verdrahtet sind. Und bei denen, die ihre Emotionen nicht die ganze Zeit zeigen, heißt das nicht, dass sie keine haben. Sie zeigen sie nur nicht. Schon bei der Schöpfung sehen wir Adam und Eva als emotionale Wesen. Gott schuf Adam und Eva. Nein, Gott schuf erstmal nur Adam. Gott schuf Adam, sagte dann aber, es sei nicht gut für ihn, allein zu sein. Denn es gab die Emotion der Einsamkeit. Dann schuf Gott die Frau und der Mann empfand Freude und vermutlich auch noch so ein paar andere Emotionen. Sie aßen die verbotene Frucht aus Neid, denn sie wollten, was Gott hatte. Nachdem sie dann erkannten, dass sie vom Teufel getäuscht worden waren, fühlten sie Angst. Und als sie mit ihrem Verhalten konfrontiert wurden, spürten sie Schuld und dann Scham. Emotionen gehören zu uns Menschen dazu. Und es sind Emotionen, die uns zum Handeln bewegen. Ob gutes Handeln oder schlechtes Handeln, liegt dabei an uns. Aber Emotionen bringen uns zum Handeln. Das war der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung, der sagte: Ohne Emotionen kann man Dunkelheit nicht in Licht und Apathie nicht in Bewegung verwandeln. Emotionen gehören für uns Menschen dazu. Und Emotionen sind wichtig. Es kommt nur darauf an, was wir daraus machen. Und deshalb möchte ich gerne heute und in einigen der nächsten Predigten gemeinsam mit euch darüber nachdenken, was Jesus über unsere Emotionen sagt. Wir werden dabei über so Emotionen wie Hass, Angst und Freude nachdenken. Und das ist wichtig. Wir können Jesus nämlich nicht darum bitten, die Kontrolle über unser Leben zu übernehmen, wenn er nicht auch die Kontrolle über unsere Emotionen bekommt. Wir können diesen Bereich unseres Lebens nicht einfach in eine Kiste packen und sie vor Gott verstecken. Wir können nicht zu Gott sagen: Du kannst über alle Bereiche meines Lebens die Kontrolle haben, außer über meine Emotionen. Das funktioniert nicht. Ich weiß natürlich, dass es schwierig sein kann, unsere Emotionen unter Kontrolle zu halten. Aber wir dürfen sie nicht einfach rechtfertigen, indem wir sagen: So bin ich halt. Oder: Ich bin so geboren und kann nicht anders. Denkt dran, als wir uns für ein Leben in der Nachfolge Jesu entschieden haben, definierte Jesus es als Wiedergeburt. Wir wollen unser Verhalten also vielleicht erklären, indem wir sagen: So bin ich halt geboren. Aber uns muss klar sein, dass dieses Verhalten nicht Teil unseres neuen Lebens sein muss oder darf. Und die Ausrede: Ich war schon immer so, reicht angesichts der Worte des Apostels Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 auch nicht aus, wo er nämlich schreibt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Unsere alte Kreatur ist vergangen. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind eine neue Schöpfung. Und daher sollen auch unsere Emotionen neu sein und zu der neuen Kreatur passen. Und daher beginnen wir heute mit der ersten Emotion. Und wir lesen von dieser ersten Emotion in Johannes 13 in den Versen 34 und 35. Johannes 13, Vers 34 und 35. Und dort steht: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir fangen also einfach an. Die erste Emotion ist Liebe. Und warum fangen wir mit der Liebe an? Nun, vor fast 40 Jahren hatte Tina Turner einen Hit mit dem Titel What's love got to do with it? Auf Deutsch, was hat Liebe damit zu tun? Und im Fall des Christentums hat die Liebe alles damit zu tun. Das Christentum wurde aus Liebe geboren, wurde durch Liebe geformt und wird weiterhin über Liebe definiert. Aber was ist Liebe? Wenn wir ein Dutzend Menschen fragen würden, was Liebe ist, würden wir wahrscheinlich ein Dutzend verschiedene Antworten bekommen. Und die meisten dieser Antworten würden sich wohl darauf beziehen, wie jemand für etwas oder für jemanden fühlt. Liebe ist eine starke Emotion. Und es ist schwer, unsere Emotionen zu kontrollieren oder zu bändigen. Und das ist der Grund dafür, warum sich Menschen in jemanden verlieben und dann ihre Liebe plötzlich wieder verlieren. Es ist der Grund dafür, warum bei vielen Menschen Liebe zu Hass oder noch schlimmer, zu Gleichgültigkeit verkommt. Einfach, weil es ihnen nicht gelingt, ihre Emotionen zu kontrollieren. Und weil sie nicht verstehen, dass Liebe mehr ist als nur eine Emotion. Aber was ist Liebe? Wir werfen mit dem Wort Liebe um uns, als ob es nur eine Ansammlung von Buchstaben wäre. Aber es ist viel mehr als das. Wir hören die Leute sagen, dass sie dieses oder jenes lieben, aber ich kann eine Fernsehserie nicht so lieben, wie ich meine Mutter liebe. Ich kann eine Pizza nicht so lieben, wie ich Gott liebe. Das sind völlig verschiedene Dinge. Ich weiß, das ist jetzt erstmal nichts Neues für euch. Habt ihr garantiert schon oft gehört. Aber die griechische Sprache hat ja mehrere verschiedene Wörter, die verwendet werden, um unterschiedliche Arten von Liebe auszudrücken. Ich finde, da sind die Griechen uns weit voraus und ich hätte das im Deutschen eigentlich auch gern so. Und auch wenn ich euch jetzt erstmal nichts Neues erzähle, kann ich trotzdem dazu sagen, dass das, was jetzt kommt, eine wesentliche Grundlage ist, um Liebe zu verstehen und richtig zu praktizieren. Denn ich glaube, es gibt heutzutage auch unter uns Christen sowohl einen Mangel an Liebe, als auch einen Mangel am richtigen Verständnis von Liebe. Also, wie war das jetzt nochmal mit der Liebe im alten Griechenland? Da gibt es diese Liebe, die Eros heißt, was eine sinnliche Liebe ist, eine leidenschaftliche Liebe. Meine Liebe zu Judith ist Eros. Die nächste Form der Liebe heißt Philia. Das ist das vertraute Gefühl, das wir für die Menschen haben, die uns am nächsten und am liebsten sind. Das ist Philia, was ich beispielsweise für Martin, Nicole und Johanna empfinde. Das ist Freundschaft, ein enges Gefühl. Und dann gibt es noch Storge. Das ist eine Liebe, die man für seine Familienmitglieder empfindet. Es ist das Gefühl, das ich für meine Eltern habe. Aber wenn Jesus davon spricht, dass wir uns untereinander lieben sollen und dass man uns an unserer Liebe erkennen soll, dann erwartet er nicht, dass ich andere so liebe, wie ich Judith oder Martin oder meine Mutter liebe. Stattdessen verwendet Jesus eben dieses berühmte Wort Agape. Und Agape ist weniger ein Gefühl des Herzens, als vielmehr ein Gefühl des Verstandes. Es ist genauso ein Akt des Willens wie ein Akt der Emotion. Agape ist eine Entscheidung und damit eben weitaus mehr als eine Emotion. Denn Liebe ist mehr als eine Emotion. Soweit zu den verschiedenen Begriffen für Liebe. Und ich weiß, das habt ihr wahrscheinlich schon unglaublich oft gehört. Aber es ist immer wieder wichtig. Und genauso ist es auch wichtig zu wissen, dass sich die einzelnen Arten der Liebe überschneiden können und in manchen Bereichen auch überschneiden müssen. Während ein junger Mann für seine Freundin Eros empfindet, muss Agape, also die verstandmäßig getroffene Entscheidung, ebenfalls dazukommen, bevor die beiden eine Ehe eingehen sollten. Denn nur auf ein reines Gefühl sollte man keine Ehe gründen. Und während ich für meine Freunde Philia empfinde, können sie auch schnell Storge abbekommen und zur Familie werden. Doch auch hier ist Agape wieder essentiell, damit eine Freundschaft nicht wieder auseinandergeht. In einer echten, engen Freundschaft kommen also ganze drei Liebesformen zusammen. Die unterschiedlichen Arten der Liebe müssen sich überschneiden und ergänzen. Einzig Eros darf sich nur auf eine einzelne Person beziehen. Aber Agape ist die Liebe, die wir füreinander empfinden sollen. Agape ist die Liebe, an der man uns erkennen soll. Und wie sieht das aus? Wie gesagt, Agape ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und deshalb kann Jesus uns sagen, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Denn es ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine bewusste Handlung. Es ist die Entscheidung, andere zu lieben, auch wenn keine Emotionen da sind. Als am 26. Dezember 2004 bei diesem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean mehr als 231.000 Menschen ums Leben kamen, da saß mein damaliger Hausarzt schon am nächsten Tag im Flugzeug, um den Verletzten zu helfen. Warum hat er diese Mühen auf sich genommen, um Menschen zu helfen, die er nicht einmal kannte? Weil er Christ ist. Und weil er Menschen liebt. Oder ich sollte wohl besser sagen, weil er Menschen ergabt. Agape ist der Grund dafür, warum Christen bei einer Katastrophe auf der anderen Seite der Welt Menschen helfen, die sie nicht kennen und die sie vielleicht nicht einmal mögen würden, wenn sie sie kennen würden. Agape macht so etwas, weil uns Emotionen zum Handeln bringen. Und man muss sich fragen, was wohl passieren würde, wenn alle Christen tatsächlich diese Agape umsetzen würden. Denn das ist es, wozu Jesus uns auffordert. Agape ist nämlich, was man letztlich als die Summe der Lehre Jesu bezeichnen kann. Es war Napoleon, der schrieb, ich kenne die Menschen. Und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch war. Man kann ihn mit überhaupt niemandem auf der ganzen Welt vergleichen. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich selbst haben Reiche gegründet. Aber worauf haben wir die Schöpfung unseres Genies gestützt? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf Liebe. Liebe ist es, worauf Jesus sein Reich aufbaut. Wir lesen davon in Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Und dort heißt es, und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was also ist das Fundament von Jesu Lehre? Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Agape ist das höchste Gebot. Liebe ist, was unser Leben als Christ ausmachen soll. Liebe ist es, woran man uns erkennen soll. Und eben diese Liebe ist mehr als eine Emotion. Sie ist eine Emotion kombiniert mit einer Entscheidung. Sie ist eine Entscheidung für eine Emotion. Und damit kommen wir zu der Frage, woran man denn dann eigentlich erkennt, dass wir jemanden lieben, also Agapen. Woran sieht man unsere Liebe? Ihr erinnert euch an die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ihr habt sie eben gehört, ihr könnt sie auch nochmal nachlesen. Wisst ihr noch, wie sie anfängt? Ein Mann kam zu Jesus und stellte eine Frage. Wir lesen in Lukas 10 in den Versen 25 bis 27. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Einfach, oder? Das muss Jesus auch gedacht haben, denn er antwortete im nächsten Vers, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Einfach, oder? Anscheinend nicht. Denn in Lukas 10, Vers 29 lesen wir dann, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählte Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und er beendet diese Worte dann in den Versen 36 bis 37, indem er sagt, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit tat an ihm. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Um den Nächsten zu lieben, sollen wir hingehen und etwas tun. Einfach, oder? Offensichtlich nicht. Oder vielleicht sollte ich sagen, in der Theorie ist das ganz einfach, aber in der Praxis kann das schon mal mächtig anstrengend sein. Denn Liebe hat was mit Handeln zu tun. Sie soll schließlich praktisch werden. Und wie sieht das aus? Jesus hat in Johannes 14, Vers 15 gesagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Okay, Liebe hat also etwas damit zu tun, Jesu Gebote zu halten. Und von welchen Geboten sprach Jesus? In Lukas 18, Vers 20 hat Jesus gesagt: Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und so erklärte uns Jesus, dass man Menschen liebt, indem man ihnen nichts antut. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um Liebe zu beschreiben und der einfachste Weg, um Liebe zu zeigen. Liebe tut anderen kein Unrecht an. Ihr habt vielleicht schon einmal vom Hippokratischen Eid gehört. Dieser Eid, benannt nach dem griechischen Arzt Hippokrates von Kos, der ungefähr 400 vor Christus lebte. Dieser Eid ist ein ursprünglich in griechischer Sprache verfasstes Arztgelöbnis und gilt als erste grundlegende Formulierung einer ärztlichen Ethik. Ob er wirklich von Hippokrates verfasst wurde, ist nicht sicher, aber das ist ja egal. Jedenfalls heißt es in diesem Dokument: Verordnungen werde ich nach meinem eigenen Wissen und Gewissen zum Nutzen der Kranken anwenden, um diese vor Schaden und Fehlern zu bewahren. Oder das Ende des Satzes nach einer anderen Übersetzung: Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Ich finde, das ist ein wunderbares Versprechen. Und ich erhoffe mir so etwas auch von meinem Arzt, also dass er mich vor Schaden und Unrecht bewahren will. Wenn wir Christen jetzt einen ähnlichen Eid ablegen würden, einen Eid, niemals jemandem zu schaden, dann wären wir auf einem guten Weg, ein liebender Mensch zu werden. Ein Großteil der Liebe besteht nämlich darin, Menschen nicht zu verletzen. Weder körperlich noch seelisch. Das sehen wir beispielsweise in Römer 13, Vers 9 und 10. Als Paulus dort den Christen in Rom Liebe erklärte, da griff er zurück auf die 10 Gebote und nannte 4 der letzten 5 Gebote. Wir lesen dort: Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Von dieser Beschreibung her scheint es relativ einfach zu sein, Liebe zu praktizieren. Du zeigst deine Liebe zu deinem Ehepartner, indem du nicht mit anderen Leuten schläfst. Du zeigst deine Liebe zu deinem Nachbarn, indem du ihn nicht im Schlaf erstickst oder seine Erdbeeren vergiftest. Du zeigst dem reichen Mann am Ende der Straße deine Liebe, indem du ihm nicht sein neues Auto klaust. Und du zeigst deine Liebe zu deinem Kollegen, indem du nicht begehrst, was dir nicht gehört. Nicht seine Frau, nicht seinen Job und nicht seinen Hund. Und das ist der Punkt, an dem du mal darüber nachdenken solltest, wann du das letzte Mal jemanden verletzt hast. Wann du das letzte Mal jemanden verletzt hast, wann du das letzte Mal jemanden gemobbt hast, wann du das letzte Mal über jemanden gelästert oder gemeckert hast. Sei mal ganz ehrlich und denk drüber nach. Das würde mich nämlich nicht wundern, wenn es bei vielen von uns nicht länger als gestern her wäre. Aber lasst uns kurz über noch was nachdenken. Wenn das alles wäre, was man tun muss, um jemanden zu lieben, dann müsste man ihn einfach nur meiden und ihm aus dem Weg gehen. Ich meine, wenn du keinen Kontakt zu Menschen hast, dann wirst du sie nicht bestehlen, anlügen oder ermorden. Nach dieser Definition von Liebe haben die ersten beiden Männer, die dem Reisenden im Gleichnis vom barmherzigen Samariter begegneten, den Mann wirklich geliebt. Denn schließlich haben sie ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht bestohlen oder belogen und sind auch nicht zu ihm nach Hause geeilt, um mit seiner Frau zu schlafen. Ist doch lieb, Oder? Ihr merkt schon, irgendwas stimmt an dieser Erklärung für Liebe noch nicht so ganz. Natürlich ist es einfacher, nett zu sein, wenn keine Leute da sind, die einen nerven. Aber letztlich kann das nicht die Lösung sein. Auch wenn es bei manchen Menschen echt schon mal ein Fortschritt wäre, wenn sie sich nicht mehr über andere lustig machen oder sie verurteilen würden. Aber letztlich wird unsere Liebe nicht nur definiert dadurch, was wir tun, sondern sie zeigt sich vor allem durch das, nein, sie wird nicht dadurch definiert, was wir nicht tun, sondern sie zeigt sich vor allem durch das, was wir tun. In Lukas 6, Vers 27 und 28 lesen wir, wie Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das sind harte Worte, das sind schwere Worte. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Hier wird Liebe wirklich aktiv. Jesus erklärt hier, dass man Menschen liebt, indem man Gutes für sie tut. Wenn es nur darum ginge, keine schlechten Dinge zu tun, dann könnten wir unsere Feinde lieben, indem wir sie ignorieren. Aber ignorieren ist keine Option. Ignorieren oder jemanden aus dem Leben verbannen ist falsch. Es ist nicht das, was Jesus von uns will. Denn Jesus sagt uns, dass wir denen Gutes tun sollen, die uns hassen. Und damit kommen wir zu dem schwierigen Teil der Liebe. Denn es ist einfach, diejenigen zu lieben, die uns auch lieben. Aber Jesus sagt in Lukas 6, Vers 32 bis 35, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wir sollen unsere Feinde lieben. Und dabei geht es in erster Linie gar nicht darum, die hochkarätigen Sünder zu lieben, also die Mörder, die Terroristen und die Kriegsverbrecher. Naja, also irgendwie schon, aber das ist ziemlich abstrakt, weil die meisten von uns wohl keinen Kontakt zu solchen Menschen haben. Es geht darum, die Liebe Christi denen zu zeigen, mit denen wir jeden Tag in Kontakt kommen. Den Mitarbeitern beim Aldi, dem Obdachlosen auf der Straße, deinen Arbeitskollegen, deinem Nachbarn, deinem Ehepartner und deinen Kindern. Aber eben auch deinem Vater, der dich verletzt hat, deinem Chef, der dich bei der Beförderung übergangen hat, den Tyrannen, der auf dir herumhackt und auch dem Spinner, der dir an der Kreuzung die Vorfahrt nimmt. Ja, es ist einfach, die zu lieben, die uns lieben. Das wissen wir. Es gibt Leute, die sind wirklich freundlich, sie sind hilfsbereit, interessieren sich für dich, fragen, wie es dir geht und wo sie helfen können. Da ist es leicht, sie zu lieben. Dann gibt es aber auch Leute, die sind nur freundlich, wenn sie irgendwas von dir wollen. Und das ist immerhin einigermaßen klug und zumindest ein kleines bisschen nett von ihnen. Man könnte sagen, sie verfügen zumindest über einen Hauch von Anstand. Aber letztlich kommt man sich da irgendwie etwas ausgenutzt vor, wenn die Leute nur freundlich zu dir sind, wenn sie was von dir wollen. Und dennoch sollen wir sie lieben. Und dann gibt es noch Leute, die schaffen es nicht einmal freundlich zu sein, wenn sie Hilfe von dir erwarten. Nicht einmal über diesen Anstand verfügen sie. Aber selbst die sollen wir lieben. Und glaubt mir, auch ich kenne so Leute und ich weiß, wie schwer das ist. Es sind Leute, bei denen ich Tag für Tag kämpfen muss, sie zu lieben. Jeden Tag muss ich mich neu dafür entscheiden. Denn Jesus ist deutlich, wenn er sagt, liebt eure Feinde. Das bedeutet nämlich, liebt die, die sich eure Liebe nicht verdient haben. Das ist hart. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Anders geht's nicht. Denn als Christen sollen wir auch diese Leute lieben. Wir sollen sie ergapen. Wir sollen sie so behandeln, wie Paulus es uns im Hohen Lied der Liebe aufgeschrieben hat. Wir lesen dort in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Man könnte auch sagen, wer liebt, ist geduldig und freundlich. Wer liebt, ist nicht eifersüchtig oder prahlerisch oder stolz oder unhöflich. Wer liebt, besteht nicht auf seinen eigenen Weg oder auf sein eigenes Recht. Wer liebt, ist nicht reizbar und merkt sich nicht, wenn man ihm Unrecht tut. Wer liebt, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Wer liebt, gibt nie auf, verliert nie den Glauben und hält durch alle Umstände hindurch durch. Wer liebt, gibt die Hoffnung nie auf und gibt immer wieder neue Chancen. Das ist es, wie wir Liebe in der ganz normalen, alltäglichen Welt zeigen sollen. Das ist die Agape, die Jesus von uns fordert. Gegenüber unserer Familie, unseren Freunden und den Fremden, mit denen wir Tag für Tag in Kontakt kommen. Es ist eine Liebe, die vergibt. Es ist eine Liebe, die die Extrameile geht. Es ist eine Liebe, die Mahlzeiten für Hungernde zubereitet. Und es ist eine Liebe, die Arbeitskleidung anzieht und anderen Leuten dabei hilft, ihr Haus aufzuräumen oder das Auto zu putzen oder den Garten in Ordnung zu bringen. Es ist eine Liebe, die einen Scheck ausstellt, um Menschen zu helfen, die in Not sind. Und deshalb war es der barmherzige Samariter, der seine Liebe zu dem Verletzten gezeigt hat, nämlich indem er etwas für ihn tat und barmherzig zu ihm war. Er war es und nicht die beiden anderen Männer, die den Mann nur ignoriert haben. Es ist eine Liebe, die wir bereits in kleinen Dingen zeigen können. Beispielsweise, indem wir vollbepackten Leuten die Tür aufhalten. Ich bin erstaunt, wie viele Menschen selbst diese grundlegende Höflichkeit nicht mehr besitzen. Oder wie wäre es, anderen einfach mal ein paar Kekse vorbeizubringen. Oder einsame Menschen anzurufen. Oder vielleicht auch einfach nur jemandem ein Lächeln zu schenken. Oder mal nachzufragen, wie sein Tag so war. Oder noch einfacher, bitte, danke und Entschuldigung sind Wörter, die viel bewirken können und anderen zeigen, dass wir sie lieben oder zumindest schon mal respektieren. Wir können Liebe zeigen, indem wir unseren Mitmenschen solche Dinge antun. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Bibeltext, den ich am Anfang gelesen habe, wo Jesus in Johannes 13, Vers 34 und 35 zu seinen Jüngern sagte: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt hier, dass deine Liebe zeigt, wer du bist. Er sagt, dass die Menschen, wenn sie unsere Liebe sehen, wissen werden, dass wir zu ihm gehören. Tun sie das? Sehen sie Liebe, wenn sie dich sehen? Sehen sie an deiner Liebe, dass du zu Jesus gehörst? Ich weiß, dass wir Christen uns von Zeit zu Zeit vermasseln und dass es immer wieder Leute gibt, die dann da sind und mit dem Finger auf uns zeigen und sagen: Und du nennst dich einen Christen? Und das nervt. Aber es ist gut, dass sie es sagen. Wir müssen nämlich gelegentlich daran erinnert werden, dass wir uns Christen nennen und dass damit Verantwortung verbunden ist. Und die größte Verantwortung, die wir als Christus-Nachfolger haben, ist, seine Liebe zu zeigen. Durch die Art, wie wir lieben und wie wir leben. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht an unserem Reichtum, nicht an unserer Theologie, nicht an der Bibelübersetzung, die wir lesen, nicht an der Gemeinde, die wir besuchen und auch nicht an dem T-Shirt, das wir tragen, sondern an der Art und Weise, wie wir lieben und unsere Nächsten behandeln, sollen die Menschen erkennen, dass wir Jesus folgen. Die Frage heute lautet also: Wenn die Leute anhand deines Lebens und deines Verhaltens herausfinden müssten, wem du folgst, was wäre ihr erster Gedanke? Sieht man dir an deiner Liebe an, dass du zu Jesus gehörst? Oder sieht man nur deinen Hass oder deine Gleichgültigkeit gegenüber deinen Nächsten? Wir sollen lieben. Und unsere Liebe soll praktisch werden. Das tut sie durch das, was wir anderen nicht antun und durch das, was wir für andere tun. Doch diese Liebe ist eine Entscheidung. Du kannst nicht ändern, in welcher Weise du die Menschen gestern geliebt hast. Aber du kannst entscheiden, wie du sie heute und morgen lieben wirst. Und dann wird man hoffentlich auch an dir erkennen, dass du ein Jünger Jesu bist. Amen.